Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sie weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 66, heute mit Ben Carsten und Manuel Streifeneder vom Finanznomaden. Schön, dass du da bist, Manuel.
Hallo, freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Ja, wir haben uns ja über LinkedIn getroffen und ich hatte mir deine Seite mal angeguckt. Das ist ja auch sehr spannend. Es geht ja so in die Richtung wie Mareike, finanzielle Unabhängigkeit erreichen, obwohl du da noch ein bisschen konkreter unterwegs bist mit der Frugalität auch. Also praktisch, wie kann man sein Ausgabenmanagement, da könnte unsere Regierung vielleicht mal ein bisschen was von dir hören, handeln. Erzähl doch mal, wie du zum Investieren gekommen bist.
Genau, so. Und vielleicht nur ganz kurz, ich gebe halt auf dem Blog quasi alle Zahlen raus, also für die, die mich jetzt nicht kennen, alle Ausgaben, alle Einnahmen und so weiter kann man da live wirklich anschauen. Genau, und ja, wie bin ich zum Investieren gekommen? Also ich war halt irgendwann mal in meinem Job unterwegs, also ich habe die Story schon oft erzählt, deswegen vielleicht ein bisschen anders diesmal, lange Rede, kurzer Sinn, unterwegs gewesen, auf Dienstreise, Südkorea und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nochmal, einfach auf dem Blog, Finanzblog gestolpert und der hat irgendwie so geschrieben, ja, man kann doch mal Geld anlegen und pro 1000 Euro, die du da so anlegst, kannst du quasi mit 2,5 Euro netto pro Monat an Ausschüttungen rechnen. Und ja, das hat mich irgendwie gecatcht, keine Ahnung, warum eigentlich genau. Bis dahin war ich jetzt nicht so affin, sage ich mal, was Geldanlage angeht. Also das war eher so ein bisschen konservativ bei uns gehalten. Tagesgeld, Sparbuch, das Wildeste, sage ich mal, war eine PV-Anlage, die ich damals gekauft habe. Aber ansonsten von Börse und Aktien und so weiter war ich da weit entfernt. Genau, und durch diesen Blog bin ich da so angefixt worden und dann kam so halt eines zum anderen über die Jahre und das war 2015.
Ich bin ja durch deine Seite geflogen und ich bin ja dein finanziellen Fortschritt-Tracker, den finde ich ja sehr, sehr geil, weil bei mir ist nur eine Excel-Tabelle, also wirklich, no joke, ich schreibe da noch jeden Monat rein, wie viel ich mache. Und wenn ich sehe, was du monatlich netto da bist, da bist du genau, also dein Ziel ist genau das, was ich in 8 Jahren schaffen möchte, was du jetzt schon geschafft hast. Also erstmal Chapeau dafür. Jeder darf gerne auf die Seite gehen, um mal zu gucken, was das so ist. Also krass, wirklich, wirklich krass. Und was ich noch sehr, sehr geil finde, und das finde ich, das unterschätzen alle, ist deine Rubrik über Bücher. Und da ist ein Buch drin, wo wir beide gleich Brüder am Geiste sind, Bargeld statt Buchgewinn. Das war nämlich mein Buch, was mich dahin zugebracht hat, mein Finanznomadentum eben zu machen. Aber als du damals angefangen hattest, diesen ersten Ding, die Investiere und sowas alles, hast du dir damals gleich gesagt, ich möchte das und das erreichen? Oder ist diese Entwicklung jetzt, die du sagtest, 2015 peu à peu gekommen, dass du sagtest, irgendwann vor 4 Jahren, du möchtest dann so und so viel nett raus haben, hast zwischenzeitlich was probiert? Wie waren die ersten Schritte bei dir?
Ja, ich war ja noch relativ jung, frisch von zu Hause ausgezogen. Ich habe eigentlich von Finanzen nicht so viel Ahnung gehabt, sage ich mal, und habe auch nicht meine Ausgaben oder so getrackt. Aber diese 2,5 Euro sind quasi stehen geblieben oder im Kopf geblieben und dann überschlägt man halt erstmal so, okay, damals, keine Ahnung, da hatte ich irgendwie, glaube ich, 1500 Euro im Monat so an Ausgaben, so Pi mal Daumen. Und dann kam halt da so eine Summe raus. Ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren um die 600.000 an Vermögen, die man braucht dafür. Und das kam mir halt relativ machbar vor, sage ich mal, in der nächsten Zeit so. Also da hatte ich noch kein konkretes Ziel, aber kann man mal machen, kann man drauf hinarbeiten und so hat das Ganze gestartet. Und dann, ja, ganz lustig, also durch Online-Geschichten und so. Ich habe dann das erste Depot noch von Südkorea aus eröffnet mit dem Video-Ident-Verfahren und so weiter. Also das.
Bei wem hast du dein erstes Depot gemacht? Bei mir war es S-Brokers damals klassisch noch.
Ich finde das echt lustig, gerade weil bei mir war es auch S-Broker tatsächlich, weil ich war bei der Sparkasse, ne, von klein auf kennt man ja so, wenn man im Dorf aufwächst, bist du entweder Sparkasse oder Raiffeisenbank. Und bei mir war es eine Sparkasse. Und genau, dann, die hatten ja kein richtiges Depot und hohe Gebühren und sonst was. Aber der S-Broker, der war eben noch nah dran und ja, Depot aufgemacht, die ersten Sparpläne eingerichtet, alles noch eben, wie gesagt, von unterwegs. Und dann hat sich das eigentlich entwickelt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann voll angefixt war und jetzt sofort Vollblut-Frugalist werde oder sonst was. Damals wusste ich ja auch sowieso noch nicht, was ein Frugalist überhaupt ist. Also das Wort kannte ich gar nicht. Aber man fängt halt dann so an. Die ersten Investments macht man halt, dann irgendwann gibt es die Ausschüttungen, dann sieht man, dass das Ganze tatsächlich funktioniert und ja, dann war ich halt so angefixt, dann habe ich halt wirklich gesagt, so, und jetzt schauen wir mal, was habe ich an Ausgaben tatsächlich, nicht nur so Pi mal Daumen, man trackt das Ganze dann und dann halt auch die Einnahmen getrackt und dann fängst du halt an, brauche ich den Stromvertrag bei den Stadtwerken? Gibt's was Günstigeres? Brauche ich das Girokonto bei der Sparkasse zum Beispiel? Und dann optimierst du halt Schritt für Schritt. Und das habe ich halt dann tatsächlich gemacht und einfach Vermögen aufgebaut. Und ja, hat sich irgendwann ein bisschen verselbstständigt. Also irgendwann am Weg habe ich dann auch gemerkt, dass das Frugalismus ist eigentlich oder dass manche das so nennen.
Ja, das ist ja das, was manche Leute unterschätzen, so, ne? Weil, aber das funktioniert bei mir auch so, weil die erste Frage, die ich mir dann stelle, wenn du da in jungen Jahren sagst, ja, 600.000 ist ja eigentlich erreichbar und du bist da in Südkorea unterwegs, das heißt, du wirst ja auch keinen, sag ich mal, Mindestlohnjob gehabt haben, sozusagen, ne? Das ist so das, was so das Leben dir bringt, was du in der Lage bist zu machen oder wo du herkommst, aber die Ausgaben zu kontrollieren, ist halt auch ein wesentlicher Faktor, was halt ganz viele Leute vergessen. Ne? Das heißt, du trackst das dann und guckst dann halt, also du hast dann auch kein Netflix und so ein Gedöns oder wie machst du das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Doch. Ich habe Netflix, ich habe Spotify, ich habe Apple, iCloud und sonst was. Also das habe ich alles. Aber genau, also wie habe ich das gemacht? Ich habe ganz easy und einfach, wie es wahrscheinlich alle, sage ich mal, also ich bin vom Beruf Ingenieur, wir arbeiten gerne mit Excel-Tabellen und dann natürlich macht man sich so eine Excel-Tabelle und schreibt sich halt die ganzen Ausgaben auf. Und genau, dann habe ich die optimiert. Aber im Grunde habe ich die großen Ausgaben erstmal runtergefahren. Im Endeffekt ist das Wohnen, das ist das Thema Mobilität, Auto, das ist das Thema Urlaub, sage ich mal, und generell auch Lebenshaltung, also Freizeitausgaben, Essen einkaufen, Lieferdienste, das ganze Zeug, da habe ich halt massiv optimiert gehabt.
Das heißt, optimiert ist so ein fluffiger Begriff. Das heißt, du bist dann aufs Land gezogen, statt irgendwie in der Stadt zu wohnen. Du hast dein Auto gestrichen und fährst jetzt Bahn oder wie hast du es gemacht?
Nicht ganz so krass. Also ich habe einfach mein Auto ewig lange gefahren. Also ich glaube, der war am Schluss 20 Jahre alt oder so. Also ich habe mir einfach kein neues gekauft. Dann auch irgendwann eben das zum Thema Auto, also ich teile mir jetzt ein Auto mit der Freundin, das senkt die Kosten natürlich auch nochmal radikal. Ganz ohne Auto geht's bei uns nicht, weil wir sind jetzt, sage ich mal, nicht direkt am Land, wir sind in einer kleinen Stadt mit so 30, 35.000 Einwohnern, aber Öffis sind da jetzt nicht so unglaublich ausgebaut, also ohne Auto ist man schon aufgeworfen. Deshalb haben wir das noch. Und die Wohnung an sich, also es ist eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, hat den kleinen Vorteil, dass die meiner Mutter gehört, deswegen ist die Miete nicht so hoch, sage ich mal. Aber wir haben halt immer, also die hat 67 Quadratmeter und wir leben zu zweit herinnen. Das heißt, wir haben nicht geupgradet. Das war eigentlich der große Gamechanger, weil meine ganzen Kollegen, die hatten sich dann plötzlich Doppelhaushälften gemietet oder Riesenwohnungen oder direkt gleich Einfamilienhaus irgendwo hingestellt und eine 500.000 Schulden aufgenommen. Und genau diese Schritte habe ich halt nicht gemacht. Also ich habe aber wirklich in der kleinen Wohnung geblieben und versucht, die Kosten niedrig zu halten.
Und ich stelle mal eine Standardfrage, die mir, weil du bist ja jetzt inzwischen Experte, du machst das seit 2015, also jetzt 11 Jahre bist du dabei. Und unser Podcast richtet sich ja auch vor allem an Leute, die in der Position sind, in der du damals warst, die da vielleicht nicht so, ich weiß nicht, ob hemdsärmelig das richtige Wort ist, aber die da mit wenig Angst einfach rangehen, so, sondern eher da ein bisschen Bedenken haben, wie fange ich denn einfach an und so. Was würdest du denn, du machst ja auch so Coachings, was sind denn so die Sachen, die den Leuten rätst, wie sie einsteigen sollen?
Muss man ein bisschen unterscheiden. Also ich coache ja verschiedene Sachen und bei mir ist eigentlich, sage ich mal, der Schwerpunkt ist das Thema Optionen, Optionshandeln, also nicht verwechseln mit Optionsscheinen, das sage ich immer dazu, weil das kennen ja die meisten in Deutschland. Das andere ist so ein bisschen Finanzcoaching, da geht es dann tatsächlich um einfach mal Einnahmen, Ausgaben, dass man mal einfach so blöd es klingt, aber einfach mal eine Excel-Tabelle erstellen und alles mal für ein paar Monate tracken, aufschreiben und die Summen mal ausrechnen und schauen, was man wirklich ausgibt. Genauso mit den Einnahmen. Und wenn man das mal hat, also das ist die absolute Grundvoraussetzung, dann muss man erst mal schauen, okay, was bleibt denn eigentlich übrig? Bleibt überhaupt was übrig? Also bei manchen bleibt ja gar nichts übrig. Die geben alles aus und noch ein bisschen mehr. Da muss man dann erstmal zurückstecken. Und wenn man halt so weit mal ist, dass quasi eine Sparquote möglich ist, dann klar, wie es alle empfehlen, irgendeinen breit gestreuten ETF erstmal nehmen, dass du halt nicht wirklich viel falsch machen kannst. Und ich sage halt immer, nimm erst meinen ausschüttenden ETF, einfach aus Motivationsgründen. Weil wenn diese thesaurierenden Dinger, das ist zwar schön, sage ich mal, dass die Zahl im Depot immer größer wird, aber das bringt die Leute nicht dazu, dass sie durchhalten. Wenn es mal 10, 20, 30, 40, 50% runtergeht, dann verkaufen die einfach alle. Aber wenn die sehen, hey, die Dividenden oder die Ausschüttungen, die fließen jeden Monat oder alle paar Monate trotzdem genauso weiter oder steigern sich sogar noch in so einer Wirtschaftskrise, dann hält man durch. Also ist auch zumindest meine Erfahrung, dass das mir massiv geholfen hat.
Ah, das ist das erste Mal, dass wir sowas hören. Ist ja eigentlich, ja, stimmt. Also bei mir jetzt weniger, weil ich, glaube ich, auch eher derjenige bin, der dann erstmal da länger nicht reinguckt und auch dann sozusagen. Aber ich glaube tatsächlich für die Anfangsmotivation, klar, dass man, dann hat man so kleine Erfolgserlebnisse. Das ist schon super, ja.
So, wenn ich jetzt bei dir mitmachen möchte, also der Finanznomaden-Crew, wie sieht es dann aus? Ich melde mich an bei euch und dann hat man ein Gespräch mit dir und dann ist erstmal hier Checkheftlist, mach mal hier 50, 30, 20 dein Ausgabending soll und haben oder wie sieht es da so bei dir aus?
Das ist anders. Also die Nomaden-Crew, das richtet sich eher an die Optionshändler, sage ich mal. Das ist eher was für Leute, die schon Geld haben. Also Optionshandel mindestens 5.000 Euro aufwärts, das ist Minimum, dass du auf dem Depot hast und Spaß machen tut es eigentlich erst ab 20.000, 25.000 und höher und nach oben hin gibt es keine Grenze. Also es macht immer mehr Spaß, je mehr Geld du hast. Das sage ich mal, das ist fortgeschrittenes Stadium. Das ist definitiv nicht für irgendeinen Einsteiger geeignet, weil da geht es um Einzelaktien, da geht es um Auswahl der Aktien, Einstiegszeitpunkt, die Charttechnik, da geht es um welche Option schreibe ich, wann schreibe ich die, wie manage ich die und so weiter und so fort. Das ist wirklich Profi-Thema.
Da kommen wir dann in der späteren Folge nochmal drauf, würde ich sagen.
Genau, das glaube ich sprengt jetzt erstmal den Rahmen. Genau, aber das andere, wie gesagt, das ist so Standard-Finanzcoaching, dass man einfach so ein Sparringspartner für die Leute mal ist, dass die überhaupt mal ins Tun kommen, dass die mal Grundwissen sich aneignen. Also viele lesen ja, also ich bin auch eher der Lesetyp, aber manche wollen einfach gerne jemanden, der sie an die Hand nimmt und ihnen die Fragen nochmal beantwortet und auch im 1-zu-1-Coaching, also so wie jetzt auch, sage ich mal, dass halt nicht 100 Leute in dem Call drin sitzen und dann trauen sie sich ihre Fragen wieder nicht stellen, sondern halt wirklich, sehr privat das Ganze dann. Und das sind die Basics. Das ist eigentlich nichts, was, sage ich mal, was man nicht auch irgendwo im Internet findet oder wo man sich ein Buch kaufen kann. Da geht es wirklich darum, dass die Leute das Vertrauen dann einfach haben, dass da jemand sitzt, der das schon 10 Jahre macht und einfach aus dem Nähkästchen die Erfahrungen, die er gemacht hat, ein bisschen erzählt.
Mhm. Und da bist du dann halt sozusagen querbeet, sozusagen durch die Bevölkerung kommen da Leute querbeet zu dir. Oder ist das immer noch so eine Männerdomäne? Oder weil auch so die Gäste, die wir haben, sind ja meistens Männer. Oder ist das eine Frauendomäne? Oder wie verhält sich das? Was sind das für Leute, die?
Also ich hab's nicht direkt ausgerechnet oder verfolgt oder so, aber ich glaube, es hält sich sogar ziemlich die Waage. Also gerade was Finanzcoaching an sich angeht, also die Basics, das ist so 50-50 gefühlt. Da habe ich tatsächlich also von der Hausfrau oder alleinerziehende Hausfrau mit drei Kindern bis zu irgendwelchen Managerinnen bis halt auch alles auf der männlichen Seite genauso. Also da gibt's irgendwie keinen Unterschied, aber das Thema, sage ich mal, was deeper reingeht, Einzelaktien, Optionen und so weiter, das ist schon, sage ich mal, 80% ein Männerthema. Also da habe ich nicht so viele Frauen, aber auch ein paar sind dabei.
Ja, weil die vielleicht dann risikoaffiner sind und dafür auch eher Fehler machen, glaube ich. Das ist so. Also ich glaube, dass da Frauen sozusagen klüger sind. Aber das rutscht jetzt schon fast in die Richtung Sexismus gegen Männer.
Würde ich gar nicht sagen. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass Frauen, du hast recht, die sind ein bisschen vorsichtiger, sie trauen sich nicht so viel zu, das habe ich schon festgestellt, obwohl sie es trotzdem genauso gut können. Männer sind da einfach Forscher unterwegs, die sagen, ah ja, das machen wir jetzt einfach mal und das schauen wir uns an und dann läuft es schon.
Also wenn ich mir gesagt habe, das machen wir jetzt einfach mal und das schauen wir uns an, dann ist es meistens nach hinten losgegangen, muss ich ehrlich sagen.
Ja gut, aber du hast immer Erfahrungen gesammelt, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, das gehört auch dazu, ne? Also dass man am Anfang irgendwo mal einen kleinen Bockmist baut oder sonst irgendwas, dass dadurch, dass man ja sich möglichst divers aufstellt, sollte das dann auch nicht alles. Du legst ja nicht deine ganzen Eier in einen Korb, dass dann sofort alles weg ist. Aber klar, das gehört, egal was man macht, auf jeden Fall immer dazu. Ja.
Was immer viele Leute auch bei uns interessiert, ist S-Brokers, wissen wir. Weißt du noch, was dein allererster Sparplan oder Aktie war, die du gekauft hattest damals?
Ich weiß es tatsächlich noch. Das hat sich irgendwie eingebrannt. Also es waren zwei Sparpläne auf zwei ETFs. Und die Grundüberlegung war, das erste war, getrunken und gegessen wird immer. Deshalb war es so ein Food and Beverage Europa ETF. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, was das für eine WKN oder sonst was war, aber das war das eine. Und das zweite war Gesundheit und Medizin. Das brauchen die Leute auch immer. Also gab es noch so ein Healthcare ETF. Das, glaube ich, war auch irgendwie auf Europa beschränkt. Die zwei jeweils in der ausschüttenden Version, das waren so die ersten, in die ich investiert habe, das eigentlich auch ganz gut gelaufen ist. Und danach kamen dann auch ein paar Fettnäpfchen, so ist es nicht.
Hast du die dann nach einer Weile wieder verkauft oder sind die jetzt hier Longtime und mittlerweile ist es so und du freust dich einmal im Quartal, dass da 300, 400 Euro zurückkommen?
Es ist alles wieder verkauft tatsächlich. Also ich habe auch das Depot beim S-Broker, das ist auch schon geschlossen. Das war mir dann irgendwann zu teuer, bin da jetzt bei anderen und deshalb alles aufgelöst und ja.
Hattest du damals auch noch die TAN-Liste, die du per Post bekommen hast?
Ja, aber es hat funktioniert. Man durfte sie nur nicht vergessen. Von unterwegs handeln war
ja,
nicht.
Ja, gut, bevor der Ben jetzt wieder zum Telegrafen kommt, gucken wir mal in die Zukunft. Das heißt, das ist jetzt so dein Ding, was du jetzt, du hast dir deine finanzielle Unabhängigkeit hast du jetzt aufgebaut. Du hast dein Ziel erreicht sozusagen, was monatlich reinkommt. Und jetzt baust du dir deine Community auf und zeigst den Leuten, wie es geht. Das ist so das Ding. Aber eins interessiert mich, bist du jetzt, also weil du ja in Bayern sitzt, wie kommt der Finanznomade, wo ist da der Nomade?
Der Nomade kommt davon, dass wir ungefähr 6 Monate, teilweise auch 7 Monate pro Jahr unterwegs sind. Also wir sind nur das halbe Jahr, sage ich mal, zu Hause in Deutschland. Das restliche halbe Jahr sind wir dann meistens in Südostasien irgendwo unterwegs. Thailand, Malaysia, Indonesien, so. Das Vietnam noch ein bisschen. Genau, daher kommt es mit dem Nomaden, weil ich einfach gerne reise. Und ja. Man sucht halt anfangs einen Namen.
Das passt ja, passt ja gut zusammen, so. Also, ja. Ich hatte mir vorgenommen, vor dem Podcast habe ich vorhin noch mit Flo geredet, ich muss immer aufpassen, dass ich Finanznomade und nicht Mietnomade sage, weil das ist ja dann eher die negative Seite des finanziellen Nomadentums. Aber passt. Das heißt, du bist dann, und dann betreust du dann deine Community vom Ausland aus oder sind das dann so Phasen, wo die Leute in der Betreuung sind?
Das ist ganzjährig tatsächlich. Also muss unterscheiden, das Nomaden-Crew, das ist relativ einfach für mich, weil ich da eigentlich nur so Trades vorgebe und Blogartikel darüber schreibe und gibt halt noch so eine Telegram-Benachrichtigung, dass die sofort Bescheid wissen und das nachhandeln können. Da habe ich nicht viel Aufwand, ist auch nicht teuer, deshalb Das 1-zu-1-Coaching, das ist, fahre ich da ein bisschen zurück dann, weil da kommt mir tatsächlich einfach die Zeitverschiebung ein bisschen nicht so entgegen, sage ich mal, weil die amerikanische Börse, auf die sind wir angewiesen, die macht 15.30 Uhr deutscher Zeit auf und das ist dann halt leider 21 oder 22.30 Uhr Ortszeit dann in Asien. So, und wenn du da eine Stunde Coaching machst oder zwei, dann ist es fast Mitternacht und dann reicht es dann auch wieder.
Meine Tränen kommen nur schwer raus, wirklich, während du da wahrscheinlich mit einem Mojito am Strand liegst. Also, ja, aber sympathisch das Bild, was ich gerade vom Kopf habe.
Man stellt sich's immer so vor, ja, aber die Kokosnuss, sage ich mal, die ist eher nachmittags geschlürft, aber er kommt dann abends dann trotzdem in der Wohnung.
Das heißt, du bist dann im Winter sozusagen eher unterwegs, wenn es hier dunkel wird.
Genau, ja. Wir sind meistens so ab irgendwo Oktober, November geht's los und dann kommen wir meistens irgendwie April wieder nach Hause.
Dann habe ich mal eine Frage, wie so Optionsstrategien, warum ist das dein Steckenpferd? Wie bist du dazu gekommen?
Tja, das war auch, so blöd wie es sich anhört, das war auch wieder ein Blog. 2015 ja angefangen, Anfang 2016 gab es dann da auch so einen Blog, der hat sich nur mit Optionsstrategien beschäftigt. Ich habe den halt gerne gelesen und habe das komplett verfolgt und fand das halt alles soweit logisch und nachvollziehbar und man vergleicht es ja immer gerne mit so einem Versicherungsgeschäft und die Leute wollen sich absichern, also zahlen sie Prämien, du übernimmst halt das Risiko, also klang einfach logisch für mich und habe das da ein paar Monate verfolgt und dann habe ich mir tatsächlich ein Depot auch eröffnet, weil ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt und parallel dazu ein paar Bücher noch gekauft, dass man halt sich das Wissen auch noch aneignet und dann war das Learning by Doing.
Es gibt ja auch seit kurzem Options-ETF, letzten davon, ist das zu gefährlich für jemanden, der sich in die Materie nicht reinmacht, oder ist es eine gute Alternative für jemanden, der in Options-ETF investiert ist, wie ich?
Man muss schauen, also im Endeffekt, wie so oft, du musst dir die Details anschauen. Es gibt nicht den einen Options-ETF, sondern da gibt es alle möglichen Strategien und Ausgestaltungen, wie die den ETF quasi aufziehen. Und das, was ich mitgeben kann, ist, ich sag mal so, bist du auf Cashflow aus, sind die Dinger ganz cool, weil meistens haben die eine monatliche Ausschüttung im Bereich, sage ich mal so, 8-12% pro Jahr, was halt ziemlich geil ist, sage ich mal. Aber die meisten haben das Problem dann, dass du kein Kurswachstum mehr hast. Also entweder hast du gar kein Wachstum oder sehr wenig, oder, das ist eigentlich die schlimmere Variante, das sind dann die schlechten Options-ETFs, die dann sogar diesen NAV, also diesen Net Asset Value, also was halt drin ist in dem ETF, dein Kapital, das wird immer weniger mit der Zeit. Und dann sinken aber auch die Ausschüttungen quasi von Jahr zu Jahr und das ist eigentlich eine ganz schlechte Kombination. Die würde ich nicht empfehlen. Also, um es kurz zu machen, ich würde mir diese ETFs anschauen, den langfristigen Chart vom Kursverlauf quasi mal aufmachen und nur solche auswählen, die es trotzdem schaffen, irgendwie zu steigen. Das ist in meinen Augen sinnvoller. Und solange du generell noch im Vermögensaufbauphase bist, würde ich vielleicht eher auf Kursgewinne schauen und die nicht sofort versteuern, als da ständig Ausschüttungen mit 25% oder noch mehr dann zu versteuern und da, ja, weil wenn du es eh wieder anlegst, dann kannst du dir den Schritt sparen und 100% anlegen lassen.
Gut, ich hätte noch eine letzte Frage. Wikifolio. Wir bauen ja unseren eigenen ETF und Manuel, jeder Gast darf am Ende der Folge sagen, wenn du heute dir eine Aktie-ETF aussuchen könntest, die ich morgen dann kaufe, eine ganze, weil anders geht es nicht bei Wikifolio, welche wäre das? Frei raus.
Ich habe zwei Favoriten. Also ich weiß nämlich nicht, was du alles in deinem Wikifolio einkaufen kannst. Das eine ist dieser LNG Global Dividend ETF. Der A41L70 müsste die WKN sein.
Die wirst du so auswendig? Krass.
Ja, da mache ich momentan Einmalkauf für Einmalkauf, weil die DKB bisher noch keine Schwabländer hatte und deshalb habe ich schon öfter eingetippt. Genau. Den finde ich ganz geil, weil das ist tatsächlich in meinen Augen mittlerweile der beste Dividenden-ETF, den es gibt. Der maximale Streuung, über 4% Ausschüttungsrendite, monatlich aufgeteilt quasi, bekommst jeden Monat was. Also finde ich ganz cool. Und der zweite, das ist eher so ein Versuch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Auto-Callable-ETFs gehört habt.
Die Covered-Call-Dinger?
Nee. Covered Call, das sind Optionsstrategien, aber es gibt Auto-Callable. Das ist nochmal was anderes. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil, ich sag's mal ganz kurz, es geht darum, du hast so ein Portfolio von so verschiedenen Auto-Callables, nennt sich das. Du kriegst dann so ungefähr 14% Dividendenrendite aufs Jahr, also auch monatlich aufgeteilt. Und das Ding schüttet aus, solange der Index, bezieht sich meistens auf den S&P 500, nicht 40% oder mehr fällt. So, bis dahin hast du auch keine Kursverluste. Das ist quasi alles, sage ich mal, plus minus null dann, plus die Ausschüttung. Aber wenn es halt weiter runter geht, dann wirst du da dann halt beteiligt an den Kursverlusten und die Ausschüttung stoppt auch. Und da gibt es so einen neuen ETF, habe ich auch auf meinem Blog jetzt, ich glaube morgen oder übermorgen kommt der Beitrag, von Calamos heißen die, Calamos Auto Callable ETF. Ich müsste jetzt die WKN nachschauen, die weiß ich tatsächlich nicht auswendig.
Ich glaube, ich habe einen A42720.
Ja, genau, das war's, ja.
Okay, spannend, hatte ich auch noch nicht mehr drin. Dadurch, dass es für mich auch neu ist und ich ihn nicht habe, weil es mich gerade echt wundert, dass ich den übersehen habe, nehme ich den. Ich entscheide jetzt mal für dich.
Ja, der ist noch ganz neu. Also wie gesagt, ist ein Experiment, weil 40% Kursverlust, sage ich mal, kann der S&P 500 schon mal machen und dann ist die Frage, wie das Ding performt. Das muss man sich dann anschauen. Den gibt es da nicht lang.
Gut, danke dir. Wird morgen früh gleich mit ins Portfolio aufgenommen.
Ja, super. Also ich finde das immer super, solche Geschichten zu hören, wie du das gemacht oder wie Susi erzählst. Wir haben jetzt schon ein paar Leute gehabt, den Marc, der sich auf den Gabelstapler überlegt hat, das kann es nicht gewesen sein, ich muss was anderes machen, du auf deinem Business-Trip in Südkorea. Und ja, viele Leute haben halt diese Momente, wo sie merken, nee, das kann es jetzt echt nicht sein. So. Und es hilft einfach zu hören, dass man es auch anders machen kann, ne? Das jeder wieder, wie seine Ziele sind. So. Ja, vielen Dank, Manuel, dass du heute dabei warst und das geteilt hast. Wir hoffen, du kommst wieder und erzählst mal was Näheres zu Optionen. So. Das hatten wir bisher noch gar nicht, weil wir das Thema alle noch gar nicht angefasst haben, sage ich jetzt mal von mir aus für uns alle drei. Weiß ich noch gar nicht so genau, aber spannendes Thema und dann eher für Fortgeschrittene, wie du gerade gesagt hast. Ne? Ja, super, Manuel. Dann vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst wieder und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Danke,
ciao.
Ich euch auch. Macht's gut.